Was waren sozusagen die energiepolitischen Hauptthemen in diesem Jahr? Die Überschrift dazu, denke ich, die man auf jeden Fall wählen kann, ist das Thema Atommüll, Atomtransporte und die Menge von Atommüll insgesamt, die es gibt. Dann haben wir ein Jahr, wo es sehr viele Veränderungen und Informationen zu den Energiekonzernen gab. Es gab auch das ganze Jahr über eine lebhafte Diskussion zum Neubau von Atomkraftwerken, wo es viele Planungen gab. Das Zentrale, was in Europa stattfindet oder stattfinden soll, ist Hinkley Point in England, werde ich nachher kurz was dazu sagen. Und es geht natürlich die ganze Zeit um das Thema Energiewende. Energiewende auch europaweit, aber Energiewende bei uns in Deutschland. Wenn man jetzt zum Thema Atommüll nochmal anschaut, was in diesem Jahr war, so kann man sagen, dass im öffentlichen Bewusstsein dadurch, dass viele Initiativen, so wie wir das in der Gewestheim machen, wie das in Philippsburg stattfindet, wie es in Biblis stattfindet, darauf hinweisen, dass mit dem Abschalten von Atomanlagen das ganze Thema Atommüll noch nicht vorbei ist. Das war was, was wir im letzten Jahr und auch in diesem Jahr hier zum zentralen Thema hatten. Dazu gibt es auch bei uns hier die Arbeitsgruppe Atomerbe in der Gewestheim, wo auch wir als Atombündnis Castor Widerstand der Gewestheim mitarbeitet. Und wir haben jetzt, sage ich mal, fundiert, auch durch unabhängige Fachleute, den zentralen Kritikpunkt, wie andere Initiativen auch. Der zentrale Kritikpunkt bedeutet, dass hier EnBW, genauso wie RWE, sagt, von dem, was hier anfällt, an Hunderttausenden von Tonnen, wird nur 1% hochradioaktiver Atommüll sein beim Abriss und werden 98% wieder in den sogenannten Wertstoffkreislauf verschickt. Das ist das Thema Freimessen. Und Freimessen bedeutet nicht, dass keine Gefahr mehr von dem Abrissmüll ausgeht, sondern Freimessen bedeutet, dass nach der Strahlenschutzverordnung im § 29 einfach bestimmte Grenzwerte eingehalten werden, die nur sehr lasch kontrolliert werden und das meiste in sogenannter Eigenverantwortung von den Abrissunternehmen, sprich hier von der EnBW in ihrem extra gegründeten Abrissunternehmen, dann stattfindet. Wohin soll der Atommüll? Das war auch die zentrale Frage in diesem Jahr. Es gibt ja seit dem letzten Jahr das Endlagersuchgesetz und die sogenannte Atommüllsuchkommission, die Endlagerkommission. In diesem Jahr hat das ganze Thema insofern dann auch ein neues Gesicht bekommen, da die Bundesregierung erst vor wenigen Monaten gezwungen war, zuzugeben, dass sich der sogenannte hoch- und schwach radioaktive Atommüll, dass sich der plötzlich offiziell verdoppelt hat. Bisher gingen wir davon aus, dass man 300.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktiven Atommüll hat, schon vorhandener oder bei den Abrissen entsteht. Jetzt, warum 300.000? Man könnte auch sagen, wenn man da mal kurz drüber nachdenkt, Schacht Konrad, das sogenannte Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll hat eine Kapazität von 298.000, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Aber die Bundesregierung, wie gesagt, kam es nicht umhin zu sagen, wir haben mindestens 600.000 Kubikmeter von diesem Müll und wir wissen nicht, wohin damit. Gleichzeitig das Thema als sogenannte Endlagersuche. In dem Zwangskorsett Endlagersuchgesetz darf die Atomendlagersuchkommission Vorschläge machen, die jedoch sich sehr stark in dem schon orientieren, was bereits vor circa 12 Jahren stattfand. Da gab es auch schon mal ein AK-End und der AK-End hat dann Kriterien mit pseudowissenschaftlichem Hintergrund definiert, die im Grunde genommen dann alle nochmal auf Gorleben rauslaufen. Das heißt, Atommüllproblem in diesem Jahr wurde es in vielen Standorten klar, auch dort, wo es jetzt darum geht, wann kommt was auf welche Deponie, also sowohl bei uns hier im Kreis Ludwigsburg, Kreis Heilbronn, Kreis Karlsruhe. Aber Atommüllproblem ist auch klar, es wird in absehbarer Zeit, also in den nächsten 8 oder 10 Jahren, wird es ganz sicher noch keinen Schacht Konrad geben, wo das mal hin soll, wenn überhaupt. Und Atommüllproblem im Sinne von der Endlagersuchkommission, die hat sich in diesem Jahr mal mit Zeiträumen befasst, wohin denn der hochradioaktive Atommüll soll. Und plötzlich ging es da um das Jahr 2095 bis 2170, wo vielleicht, sofern man dann mal findet, das sogenannte Endlager zur Verfügung steht. Deshalb auch ganz neue Dimension für die AKW-Standorte hier. Die knapp 50 Kastoren, die hier, da unten kann man sehen, das ist der... Also hier gehen die beiden Tunnelröhren ja rein, unter dem Parkplatz durch, wo der hochradioaktive Atommüll in der Gewestheim ist. Und die sind genehmigt bis 2046. Die werden also noch viele Jahrzehnte oder viele Generationen länger hier bleiben. Und das ist eigentlich das Hauptthema, das uns als Anti-AKW-Bewegung umtreibt, wo wir natürlich klar sagen, fast zumachen keinen weiteren Atommüll mehr, Neckarwestheim 2 und alle 8 anderen AKWs bundesweit bitte sofort abschalten. Noch eine kurze Information. Gronau hatte ich erwähnt, dass dort heute auch was stattfindet. Dort gibt es also auch seit Jahrzehnten eine sehr aktive Bürgerinitiative. Gronau Urananreicherungsanlage gehört den 3 Ländern, gehört Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden. Und die soll seit fast 2 Jahren verkauft werden. Den Käufer findet man nicht. In Deutschland gehört die den 2 großen Energiekonzernen, das ist RWE und E.ON. Und die möchten jetzt ja alles, was kostenbelastende Faktoren sind oder was mit dem Thema Atom zu tun hat, das man nicht mehr haben möchte, möchten die ja loswerden. Und da der Verkauf nicht klappt, oder bisher zumindest nicht geklappt hat, überlegen die sich jetzt, dass man wieder eine Stiftung gründen soll. Das heißt, sie möchten dann ihre Anteile in der Stiftung quasi schenken, damit sie es los haben. Das Interessante an Gronau, das findet alles hinter verschlossenen Türen statt, weil das wirklich Geheimverhandlungen sind. Die Süddeutsche Zeitung hat vor circa 2 Monaten mal veröffentlicht, da haben sich circa 15, wie soll ich sagen, Interessenten, so nennen wir es mal, gemeldet. Das sind jetzt allerdings zum Teil eben Interessenten, die mit Gronau nur dazu in der Lage sich versetzen wollen, rasch eine Atombombe zu bauen. Weil das ist die Dimension, um die es bei Gronau daneben geht. Urananreicherung, Uranbearbeitung als Vorstufe, nicht hier nur um Brennstäbe zu machen, sondern eben auch um eine Atombombe bauen zu können. Deshalb müssen wir das als Anti-AKW-Bewegung auch aufmerksam beobachten und dann auch öffentlich kritisieren, je nachdem, wie es dort dann weitergeht. Das Interessanteste eigentlich für mich in diesem Jahr war das Thema Konzerne. Da möchte ich mal kurz nach Frankreich springen. Die Grundzüge sind ja wahrscheinlich die meisten von Ihnen, von euch bekannt. Aber was dort jetzt an Erdrutsch in diesem Jahr stattfand bei Areva und bei EEDF, den beiden großen Staatsunternehmen, ist schon, ich würde sagen, schon sogar sensationell in der Richtung. Also Areva ist ja der Konzern, der den europäischen Druckwasserreaktor mitentwickelt hat, damals noch zusammen mit Siemens begonnen hat, den in Finnland zu bauen, was alles nicht klappt. Jetzt geht es aber darum, dass Areva inzwischen mit seinem Hauptgeschäft, dem gesamten Atomgeschäft, quasi so in der Kritik steht, dass sie eigentlich keinen neuen EPR verkaufen, wie sie sich vorgestellt haben, und aus diesem Grund raus ein Staatskonzern sind, der Milliarden verschuldet ist. Also Mitte dieses Jahres, das war so im Zeitraum von Juli, dann auch bis September, wurde bekannt, dass Areva ca. 4,5 oder 5 Milliarden Euro Schulden hat, in diesem Jahr Minus macht. Was macht denn natürlich ein Monsieur Hollande und die französische Regierung? Die Pleite dieses Vorzeigeunternehmens darf natürlich nicht kommen. Deshalb haben sie einen Schacht zugemacht und EDF und Areva jetzt vereint und auch in diesem Jahr begonnen zusammenzulegen. Das soll nächstes Jahr noch weitergeführt werden. Trotzdem ist die Zukunft von diesen Staatskonzernen sehr, sehr fraglich im Sinne von betriebswirtschaftlich funktionieren sie nicht mehr. Frankreich ist ein Atomstaat, Frankreich ist auch eine Atommacht. Aus diesem Grund hängen die 58 Atomkraftwerke in Frankreich natürlich auch, ich sage es mal direkt, unter staatlicher Kontrolle, auch wenn Areva und EDF die Firmen sind, die sie führen. Aber wie das Thema gelöst werden soll, ist vollkommen offen. Dann kurz noch zu E.ON und zu RWE. E.ON hat, wenn ihr euch erinnert, Ende letzten Jahres, also eigentlich gerade vor einem Jahr und Anfang dieses Jahres dann, verlautbaren lassen, die Zukunft sind nur noch erneuerbare und Atom gliedern wir aus, also alle fossilen und Atom gliedern wir aus in eine rechtlich selbstständige Firma. Das haben sie dann so weit konkretisiert, dass dann plötzlich Mitte des Jahres bekannt wurde, dass dann die gesamte Haftung fürs Thema Atom, auch für Atommüll und Abriss, dann nur noch in der neuen Firma ist. Und wenn diese Konkurs geht, dann der Staat, sprich der Steuerzahler, dafür haftet. Da sah sich dann die Bundesregierung gezwungen, ich sag's mal leicht, gegenzusteuern. Deshalb musste dann E.ON jetzt wieder sagen, fossil lagern wir aus, aber Atom bleibt noch im Hauptkonzern, bis das weiter geklärt ist. Siehe da, am 1. Dezember, 2. Dezember, macht jetzt RWE, der Herr Therium, genau dasselbe. Sagt auch, die Zukunft ist nur noch erneuerbar und wir gründen auch 2 Gesellschaften. Möchte dann auch alles, was fossil und atomisch jetzt in 2017 in eine neue Gesellschaft stecken. Und das Zukunftsmodell sollen dann die regenerativen sein. Und bei beiden zusammen, und da kann ich dann gleich auch zur EnBW springen, sollen die neuen Geschäftsmodelle oder die neuen Geschäftsfelder sein? Natürlich auch das Betreiben von Offshore-Windparks, von großen Windparks, aber hauptsächlich die sogenannte Dienstleistung, wo sie entweder Netze, wie EnBW hat noch sehr viele Netze, die ihnen gehören, wo aber sonst E.ON und RWE dann versuchen, über Dienstleistungen ein neues Geschäftsmodell als Verlust für das, was fossil wegfällt, dann zukünftig zu machen. Am schlechtesten steht eigentlich Vattenfall als Konzern da in der Richtung. Vattenfall hat die Braunkohle in der Lausitz an der Backe und Vattenfall versucht es seit einem Jahr, hat es in diesem Jahr 2015 verstärkt versucht, die gesamte Braunkohle zu verkaufen, was ihnen nicht gelang. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, Greenpeace hat dann auch gesagt, wir geben ein Angebot ab. Nach zwei Wochen, glaube ich, nach dem Angebot gesagt hat, wir kaufen das Ganze, aber wir kaufen das, um das dann zurückzubauen. Wir wollen mehrere Milliarden Euro von euch. Das heißt also, Vattenfall hat überhaupt keine Zukunft für die Braunkohle. Und dasselbe betrifft natürlich auch die Braunkohle bei Köln, also Garzweiler. Dort war übrigens in diesem Jahr ja sehr gute Aktion auch, wo eine eintägige Blockade von Garzweiler trotz großem Polizeieinsatz stattfand. Und das bedeutet, wenn man das jetzt so betrachtet, auch für unsere EnBW anschaut, EnBW, was hat die für ein Geschäftsmodell? EnBW ist, der kleinste bundesweite Konzern, hat 20.000 Beschäftigte, die anderen haben 40.000 bis 80.000. Aber was der Umsatz angeht, und bei der EnBW gibt es nur die Besonderheit, EnBW hat nach wie vor den höchsten Atomstromanteil mit ihren beiden noch Atommüll produzierenden Meilern hier in Neckarwestheim und in Philippsburg. Ansonsten das Geschäftsmodell der EnBW, was haben die vor kurzem oder was haben sie in diesem Jahr noch eröffnet? Wo denken sie, machen wir noch 50 Jahre Strom damit? Wer weiß das? Sie haben jetzt noch Kohlekraftwerke eröffnet, eins in Mannheim und eins in Karlsruhe. Gehen wirklich davon aus, dass sie jetzt noch 50 Jahre laufen und dann entscheidend dazu beitragen, dass EnBW noch Umsatz macht im Strombereich. Sonst, ja, der EnBW, das, ich will das nicht weiter ausführen, das ist richtig, EnBW, also EnBW hat jetzt, was das gesamte Geschäft angeht, sogar, ich sag's mal, eine schwarze Null. Das Thema bei der EnBW ist ja aber der sogenannte Mabus-Deal, der Milliarden gekostet hat, hat der Mabus & Co. ja eine eigene Gesellschaft gegründet. Diese Gesellschaft gehört dem Land Baden-Württemberg. Und das heißt, allein für das Geld, das ja über Darlehen finanziert wurde, um die EnBW zu kaufen, gehört 49% dem Land, gehört 49% den sogenannten oberschwäbischen Kommunen. Die müssen da, wenn ich es auswendig sage, zwischen 140 oder 180 Millionen Euro zahlen wir als Steuerzahler jedes Jahr in diese Gesellschaft rein, weil die Erträge natürlich überhaupt nicht vorhanden sind. Die EnBW steht allerdings jetzt, sage ich mal, unter dem politischen Deckmantel der grün-roten Regierung und natürlich erst recht der schwarzen CDU oberschwäbischen Landräte. Das ist das Schutzschild, das die EnBW hat. Zur EnBW möchte ich sonst nur noch sagen, dass der Vorstandsvorsitzende EnBW im Oktober 3 Szenarien für den Aufsichtsrat ausarbeiten hat lassen. Das waren, sage ich mal, zwei Krisenszenarien, wie kann es weitergehen? Und das Szenario Nummer 3, über das hat dann die Stuttgarter Zeitung berichtet, das Szenario Nummer 3 war der Konkurs der EnBW. Also was jetzt die Perspektive angeht, ist EnBW, sage ich mal, als staatsschützender Konzern oder vom Staat geschützt, so muss ich sagen, Konzern noch am Leben. Ansonsten sieht es da ganz schlecht aus. Nur das, wenn man sich damit beschäftigt, was hat sich jetzt seit den 80er Jahren hier entwickelt? Das möchte ich jetzt nicht nur mal alles darstellen, auch in Kurzform, im einen Sinne von Konzernzusammenschlüssen. So entstand ja die EnBW mit Badisch und Württemberg ist dann als letzter Zusammenschluss. So wurde auch RWE, ist zwar schon 1898 gegründet worden, aber wie die jetzt eben in, im Ruhrgebiet dann drin sind, auch in den Kommunen, das alles hat sich in den letzten 30 Jahren zum Monopolisten entwickelt und die haben gedacht, wirklich trotz Energiewende, was jetzt sehr dezentral natürlich stattgefunden hat, das Durchstarten mit Wind an Land und das Durchstarten mit Photovoltaik, wo wir inzwischen 1,5 Millionen Photovoltaikanlagen haben, wo wir ca. 24.000 Windanlagen am Land haben. Und das trägt dazu bei, dass wir in diesem Jahr dazu kommen, dass wir in der Bundesrepublik bereits einen Nettostromanteil der Regenerativen bei 35% erreichen werden und davor gehört eine Grad 4%. Und das ist das Gute. Energiewende ist durchgestartet, unabhängig von den Großen und die Energiewende, die lässt sich von denen auch nicht mehr brechen. Trotzdem versuchen die natürlich seit zwei Jahren mit der sogenannten Reform vom EEG jetzt den Zubau zu minimieren, beziehungsweise den Zubau eben so zu gestalten, dass Offshore, also Wind am Meer, nach wie vor am höchsten gefördert wird, also hat immer noch die 19 Cent Einspeisevergütung und dafür brauchst du viele hundert Millionen oder Milliarden und das ist genau das, wo die Konzerne dann einsteigen sollen. Und wir versuchen jetzt die Energiewende an Land, was der Wind und was die Photovoltaik angeht, so zu bremsen, dass jetzt schon beschlossen ist, dass ab Mitte 2017, Mai oder Juli 2017 dann ein hundertprozentiger Zwang zur Ausschreibung besteht. Das bedeutet, dass dann nimmer irgendeine Bürgerenergiegenossenschaft hergehen kann, dass Stadtwerke nicht mehr hergehen können oder andere Initiativen nicht mehr einfach hergehen können, sage ich, errichte jetzt ein Windrad oder errichte einen kleinen Windpark mit 1 bis 3 Anlagen, sondern dann gibt es zuerst mal eine von der Bundesnetzagentur vorzunehmende Zwangsausschreibung. Und da gab es jetzt in diesem Jahr schon 2 Pilotausschreibungen für Photovoltaik. Und diese Pilotausschreibungen kriegen dann alle an große bisherige Monopolisten. Und das ist das Problem. Es wurden definiert sogenannte Zubaukorridore, wo die Bundesregierung das festgelegt hat für Photovoltaik, für Wind und Land. Und jetzt kommt dazu noch dann die sogenannte Zwangsausschreibung. Das ist, sagen wir, in der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt, müssten wir uns aber als Interessierte oder als Aktivisten damit beschäftigen, denn da müssen wir auch dringend dagegen protestieren, dass in 2017 dann diese Zwangsausschreibungen in der Form dann nicht praktiziert werden, weil so bodert man dann zum Beispiel die Energiegenossenschaft Energeno Heilbronn, also andere Bürgergenossenschaften, so bodert man die dann aus, weil auch das ganze bürokratische Prozedere, das dahinter steckt und das ganze Thema Vorfinanzierung, in das du gehen musst, Vorfinanzierung zu gehen, wenn eine Ungewissheit da ist, du nicht einmal, sagen wir mal, zu 50% sicher sein kannst, dass dann auch in der Form oder mit demjenigen, den du ausgesucht hast, das Windrad oder die große Photovoltaikanlage errichten kannst. Was machen dann viele? Dann sagen sie, nee, dann probieren wir es nicht mehr. Deshalb, Thema Energiewende. Das, was wir haben, ein Zubau, ein Dezentral, und das Dezentrale, das ist auch die Stärke, weil da sind wir uns sicher, dass es auch dezentral weitergehen wird. Und die großen Konzerne werden versuchen, sofern sie Geld haben, dann eben mit Investitionen, vor allen Dingen im Offshore, jetzt dann einzusteigen. Und deshalb auch müssen wir schauen, dass auf jeden Fall Energiewende dezentral und regional weitergeht. Da ist das Thema Nummer 1 dann auch Photovoltaik, bis hin zum Stromwechseln, dass wir das dann auch in 2016 einfach auf der Agenda haben und noch mehr Leute dann dazu bringen, hier mitzumachen. Neue Atomkraftwerke. Nur kurz, zum Schluss noch so viel. Ich habe vorhin bereits erwähnt, das Hinkley Point. Der EPR ist sozusagen der größte Rohrkrepierer, an dem Areva hops gegangen ist. Siemens hat die Kurve gekratzt, stieg aus, hat aber inzwischen auch in den letzten 3 Jahren Milliarden Abschreibungen machen müssen, weil sie in Finnland noch mit beteiligt sind. Finnland soll jetzt, ich weiß gerade nicht mehr, 2018 oder was auch immer, fertig werden. Sarkozy, der französische Präsident, der noch in Libanon EPRs verkaufen wollte an der Gaddafi. Das einfach nochmal zur Erinnerung. Und ein Jahr später hat er dann bombardiert. Also das heißt deshalb, EPR ist weltweit der größte Rohrkrepierer in der Richtung, dass dann in Frankreich jetzt ja auch 2 EPRs gebaut werden, die auch nicht funktionieren. Da gibt es ja auch seit 4 Monaten beunruhigende Berichte, dass der sogenannte Reaktordruckbehälter Risse hat. Also unabhängig vom ganzen Betonproblem und sonstigen Bauproblem, das in Finnland, Flamville, in Frankreich und so weiter auftritt, geht es auch darum, dass dann die Grundsicherheit eigentlich für den Betrieb vom AKW nicht mehr gewährleistet ist. Dann haben 3 Atombombenmächte beschlossen, in England AKWs zu bauen. China, Großbritannien und Frankreich. Auch in Hinkley Point sollte EPR gebaut werden. Aber die glauben wahrscheinlich selber nicht mehr dran, beziehungsweise vor allen Dingen die Chinesen glauben das nicht. Denn es gibt seit Mitte Oktober, also ich habe hier eine Meldung vorliegen, die ist vom 13. Oktober, gibt es jetzt einen endgültigen Vertragsabschluss in der Form, dass die 3 sagen, wir bauen die AKWs dort, die kosten dann mindestens 3 AKWs für 35 Milliarden Euro. 35 Milliarden Euro sichert der englische Staat zu, wer dann über die Steuerzahler und die Einspeisevergütung für Jahrzehnte dann wieder reinkohlt. Aber die Chinesen haben sich jetzt in das Vertragswerk reinschreiben lassen, wenn bis zu einem bestimmten Datum die EPRs nicht betriebsbereit sind, dann werden in Hinkley Point 3 chinesische Atomkraftwerke gebaut. Und die Chinesen haben sich dann auch zusagen lassen, dass sie genau dieselbe Unterstützung kriegen für die 35 Milliarden für die 30 Jahre, wie das in England. Manchmal sind wir ja als Atomkraftgegner, sagen wir mal, praktische Leute und blockieren und machen und tun. Aber in der Richtung, was jetzt das Hinkley Point angeht, da wage ich mich heute am Nikolaustag als Prophet. und sagt, das Ding wird so nicht fliegen, die werden so ganz sicher nicht gebaut. Denn das ist eigentlich das Tröstende für uns als Atomkraftgegner schon seit vielen Jahren. Kein einziger Konzern auf dieser Welt baut noch Atomkraftwerke, die er selber finanzieren muss. Atomkraftwerke werden nur noch da gebaut, wo es entweder staatliche handfeste Bürgschaften gibt, noch besser staatliche Subventionierungen, wo Atommächte dahinterstehen, siehe China, England, Pakistan, Russland, Frankreich, England, die wirklich die Atombombe natürlich auch noch weiter haben möchten. Aber Atomkraft als solches ist out of area, lohnt sich finanziell für niemand mehr. Deshalb findet zwar jetzt in manchen Ländern, vor allen Dingen in China und in Indien, findet ja noch Atomkraftwerksneubauten statt, aber selbst genau die beiden Länder, die ich gerade genannt habe, die stecken inzwischen viel mehr Geld in Photovoltaik und in Windkraft. Also die Chinesen, das wisst ihr ja auch noch, haben ja sozusagen vor 5 Jahren strategisch, hat der chinesische Staat, die chinesische Staatsführung beschlossen, der Photovoltaik gehört die Zukunft. Deshalb haben sie dann was Eigenes auch in kürzester Zeit hochgezogen. China hat inzwischen die größten Kapazitäten an Photovoltaikfabriken und bauen wie verrückt Photovoltaikanlagen bei sich. Genauso Wind, sie machen, das streiten wir gar nicht ab, natürlich auch noch diese gottverdammte Atomkraft. Deshalb, 2015 war, was jetzt die Energiewende angeht, bei uns in Deutschland, vor allen Dingen auch europaweit, noch ein erfolgreiches Jahr. Wir gehen davon aus, dass die Energiewende auch durch die Korridore und durch die Zwangsausschreibung nicht gestoppt wird. Denn so wie man mal, sagen wir mal Ende der 90er Jahre und kurz danach dann begonnen hat, müssen durchzusetzen, dass man überhaupt Wind an Land bauen kann, so müssen wir jetzt darum streiten, dass es weiterhin auch in diesem Land dann 2016 und Folgejahre Bürgerenergie-Windräder gibt, Bürgerphotovoltaikanlagen gibt, dezentral, regional von unten. Das ist unser Motto. AKWs abschalten, Energiewende sofort.